Als meine Kinder in der Schule waren, da habe ich ihnen ein leichtsinniges Versprechen gegeben. Ich habe ihnen gesagt, wenn ihr euer Abi in der Tasche habt, dann reise ich mit euch in irgendeine Stadt der Welt, die ihr aussuchen könnt. Ich weiß, ich bringe jetzt einige Familien richtig in Krise hier. Aber sie haben es gemacht. Mein Sohn, der Älteste, der hat sich Dubai ausgesucht. Dann waren wir in Dubai miteinander. Wir hatten eine wunderbare Zeit miteinander. Meine mittlere Tochter hat sich New York ausgesucht. Und ich hatte leider noch eine. Und ich konnte dann aber meine dritte Tochter von Los Angeles auch auf New York runterhandeln. Und so waren wir dort und jetzt bin ich pleite. Aber als wir in New York waren, waren wir in diesem Ground Zero Museum. Und ich denke mal, viele haben diese Bilder noch eindrücklich vor Augen, die das damals miterlebt haben, als in New York dieses schreckliche Attentat geschehen ist, die Zwillingstürme zusammengestürzt sind. Und es gibt ein Museum speziell für Feuerwehrleute. Und dieses Ground Zero Museum ist sehr, sehr eindrücklich. Es ist ja wirklich so im Untergrund New Yorks, dort, wo dieses Attentat stattgefunden hat, dort, wo die Türme standen. Und dort kann man runtergehen in die Fundamente und man sieht zum Beispiel zerstörte Krankenwagen und man hat viele Bilder vor Augen. Und vielleicht kennen wir diese Bilder noch, als diese Türme in Brand waren und Menschen versucht haben, aus diesen Türmen zu kommen. Da sind einige in diesen Turm hineingerannt, nämlich die Feuerleute. Und ich habe das sehr vor Augen, und das war auch dort in diesem Museum allgegenwärtig, dass diese Feuerwehrleute hineingegangen sind und der Einsatz ihres Lebens hineingesprungen sind in diese Türme mit einem Ziel, Menschen zu retten. Und viele dieser Feuerwehrleute haben ihr eigenes Leben verloren und sind nicht wieder lebend rausgekommen. Aber sie haben viele, viele andere Menschen gerettet. Und wir kennen viele dieser Geschichten, dieser Rettungsgeschichten, die immer wieder in den Schlagzeilen sind, solche Rettungsmissionen. Und oft ist es so, dass Menschen ihr eigenes Leben riskieren, dass die Retter ihr Leben riskieren, um andere Menschen zu retten. Vielleicht haben Sie das noch vor Augen. Vor einigen Jahren war das in Thailand, dass eine Jugendfußballmannschaft in einer Höhle verschollen ist. Sie waren in dieser Höhle und dann kam irgendwie Unwetter und dann wurden sie in dieser Höhle eingesperrt. Und dann, es ging tagelang durch die Weltpresse oder wochenlang, dass diese Jungs dort in dieser Höhle eingeschlossen waren. Und die Retter haben versucht, fieberhaft irgendwie zu diesen Jugendlichen zu kommen, die dort mit ihrem Trainer festsaßen. Und dann, nach langer Zeit endlich das Happy End. Sie sind zu dieser Mannschaft durchgestoßen und sie konnten diese Mannschaft endlich befreien. Diese 12 Jungs und ihren Trainer. Irgendwann konnten sie aus dieser Höhle gerettet werden. Es war eine dramatische Rettungsaktion. Hunderte von Rettern, die beteiligt waren, aus der ganzen Welt. Es kamen Spezialteams dorthin, um diese Jungs zu retten. Gigantische Kosten, die diese Rettungsaktion verursacht hat, aber kein Euro war zu schade dafür. Es wurden Löcher gebohrt, wurde Wasser gepumpt, es wurden Wege gebahnt und irgendwie hat man versucht, zu diesen Jungs zu kommen. Und immer diese bange Frage: Werden wir es schaffen? Können sie gerettet werden? Und dann irgendwann die erlösende Nachricht: Jawohl, es ist geschafft. Aber auch diese Rettungsmission hatte einen hohen Preis. Und dieser Preis, der ging gar nicht so sehr durch die Weltpresse, denn einer dieser Rettungstaucher, Kaman Sunan, er hat mit seinem Leben bezahlt. Er ist nicht rausgekommen, sondern er hat sein Leben gegeben für die Menschen, die dort in dieser Höhle festsaßen. Viele Schlagzeilen, die sich um dieses Thema drehen und auch momentan immer wieder in der Presse diese Schlagzeilen, zum Beispiel, was wir aus Israel, aus dem Gazastreifen hören, wie Geiseln aus der Hand der Hamas befreit werden. Und oft kennen wir die Namen der Retter überhaupt nicht. Oft wissen wir gar nicht, wer ist das eigentlich, wer hier sein Leben einsetzt. Oder im Mittelmeer ist es so ruhig geworden. Und trotzdem ist es ja nach wie vor so, dass viele Menschen dort gerettet werden müssen, weil sie sonst ihr Leben verlieren bei diesen dramatischen Fluchtversuchen über das Mittelmeer. Rettungsaktionen. Und es ist ja klar, das wurde ja auch gerade im Interview deutlich, Rettung heißt eigentlich, ich kann mir selbst irgendwo nicht mehr helfen, sondern es muss mir jemand helfen, es muss mich jemand retten, es muss mich da jemand rausholen. Und immer wenn wir einen Rettungswagen hören, so heißt es ja, und irgendwo Blaulicht sehen, dann wissen wir, da ist wieder ein Mensch, dem geholfen werden muss. Da ist wieder ein Mensch, der gerettet werden muss. Jetzt kann sich wieder ein Mensch nicht selbst retten, sondern es braucht die Feuerwehr oder einen Krankenwagen, es braucht Rettung. Ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich? Wann merkt man eigentlich, dass man Rettung nötig hat? Kriegt man das irgendwann raus? Wann ist der Punkt, wo man draufkommt und sagt, eigentlich, ich kann mich gar nicht mehr selbst retten? Wie war das bei den Jungs in der Höhle, als sie dort drin waren, am Anfang ein großes Abenteuer, in diese Höhle hineinzugehen? Aber wann kam der Punkt, dass sie gemerkt haben, wir kommen hier gar nicht mehr einfach raus? Selber können wir unser Leben nicht mehr retten. Wir haben keine Chance, aus dieser Höhle zu kommen. Und sie waren angewiesen auf Rettung. Es wurde dunkel und das Wasser stieg und sie waren gefangen in dieser Höhle. Wie lange dachten sie, jetzt warten wir noch ein bisschen, das ist alles ganz spannend und dann gehen wir raus. Manchmal ist es ja selbst verschuldet, wie Menschen sich in solche Situationen bringen. Gerade vor kurzem in der Presse, es gab einen rechtsextremen Abgeordneten, der nach Afghanistan geflogen ist, um zu beweisen, dass Afghanistan ein sicheres Land ist. Und dann wurde er von der Taliban entführt. Und jetzt, vor kurzem, kam es in den Nachrichten, dass er gerettet wurde, befreit wurde aus der Geiselhaft der Taliban. Von dem Land, von der Regierung, von dem Staat, den ganz offensichtlich er verachtet hat. Also manchmal bringen wir uns selbst in Situationen und dann ist ja die Frage, warum sollte man mich jetzt eigentlich retten? Man könnte doch sagen, selber schuld. Aber wir kennen diese Situation und wir wissen, es gibt Situationen, wenn wir nicht gerettet werden, sind wir verloren. Wenn wir keine Hilfe erfahren, dann werden wir uns nicht selbst helfen. Rettungsgeschichten sind auch faszinierend. Retter. Retter werden zu Helden, weil sie anderen Menschen das Leben retten. Das ist etwas sehr, sehr Schönes, Heldenhaftes, was Tolles. Und ich finde es klasse, dass es Feuerwehr gibt und dass Leute da sind, die wirklich ja manchmal auch ihr Leben einsetzen oder riskieren, zumindest um anderen Menschen zu helfen. Aber ich habe mich weiter gefragt, wie ist denn das eigentlich? Wann ist eigentlich ein Mensch rettungswürdig? Und eigentlich muss man ja sagen, manchmal ist es ja verrückt. Da lässt ein Feuerwehrmann sein Leben, um ein anderes Leben zu retten. Also, wann ist ein Mensch eigentlich rettungswürdig? Ja? Wenn wir selbst schuld sind, könnte man dann bei diesem Abgeordneten sagen, ja, Dummheit wird halt manchmal bestraft. Oder bei den Jungs könnte man sagen, wenn ihr so leichtsinnig seid, dann ist das euer Pech. Also warum setzt ein Retter Leib und Leben aufs Spiel für andere? Und ist es so, dass wenn andere Not geraten und gerettet werden, müssen sie dann einwilligen? Muss man sie dann fragen, willst du gerettet werden? Soll ich dich da rausholen aus dieser Höhle? Können wir Menschen erst dann retten, wenn ihre eigenen Möglichkeiten am Ende sind? So nach dem Motto, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Apropos Gott, die Bibel ist voller Rettungsgeschichten. Auch in der Bibel ist das ja ein großes Thema, das Thema Rettung. Das ist eigentlich das Zentrum, das Zentrale im Neuen Testament, dass es um Rettung geht. Dass es um einen Retter geht, der andere rettet. Das ist das Zentrum des christlichen Glaubens, diese Rettungsaktion. Ich habe es ja gestern Abend schon mal angedeutet. Wir singen an Weihnachten Christ, der Retter ist da. Und dieser Retter ist kein namenloser Retter, es ist nicht einer von den vielen Rettern, deren Namen wir nicht kennen, sondern wir kennen seinen Namen. Jesus Christus, der Retter. Und diese Rettungsmission, die in der Bibel beschrieben wird, die wird in einem Vers der Bibel auf den Punkt gebracht. In einem einzigen Vers im Johannesevangelium, wo Jesus einmal sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab und jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt. Vielmehr soll er die Welt retten. Jesus gibt sein Leben aus Liebe. Er setzt sein Leben ein aus Liebe. Aber Jesus macht deutlich, dass sein Tod sich unterscheidet von dem Leben der anderen Retter. Denn in diesem Fall geht es um eine ganz besondere Rettungsmission. Es geht um die Rettung der Welt. Es geht nicht nur um einen einzelnen Menschen, sondern es geht um die Rettung der gesamten Menschheit und um die Rettung der Welt. Und diese Geschichte zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Gott rettet. Und wir haben Rettung nötig. Das klingt für manche ein bisschen komisch. Was bedeutet denn das? Gott rettet mich. Warum ist dazu der Tod von Jesus nötig? Warum wird das in der Bibel beschrieben? Und wie merken wir überhaupt, dass wir Rettung brauchen? Es gibt ja viele glückliche Menschen auf dieser Welt, die würden nie auf die Idee kommen, dass sie Rettung bräuchten. Die würden nie auf die Idee kommen, dass Jesus relevant für ihr Leben sein könnte, dass er der Retter ihres Lebens sein könnte. Sie fühlen das überhaupt nicht. Sie haben nicht den Eindruck, dass sie Rettung brauchen. Also, wir merken manchmal gar nicht, dass wir rettungsbedürftig sind. Und auf der anderen Seite, wenn wir unsere Welt anschauen, dann merken wir, wie es um unsere Welt bestellt ist und vor allem, wie es um die Menschen bestellt ist. Wir erleben, dass wir nicht so sind, wie wir sein sollten. Und dass Menschen nicht so agieren, wie sie agieren sollten. Wir haben unglaubliche Probleme in unserer Welt und die meisten davon sind menschengemacht, handgemacht. Und oft hängen wir mittendrin, selbst wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Und im Großen sind das die Kriege, die Konflikte, die wir jeden Tag präsentiert bekommen und die uns manchmal richtig depressiv machen, diese schrecklichen Gräueltaten, die geschehen. Und wir denken manchmal, wie schlecht kann die Welt eigentlich sein? Wie schlecht können Menschen eigentlich sein, dass sie zu so etwas fähig sind? Aber es ist ja nicht nur im Großen, sondern es ist ja auch im Kleinen. Auch wir sind zu erstaunlichen Taten bereit. Auch wir sind dazu bereit, Menschen zu verletzen, schlecht mit anderen umzugehen. Und manchmal erschrecken wir über unsere eigene Skrupellosigkeit, unsere Brutalität, manchmal nur in Gedanken. Aber sie ist da. Und bei manchen wirkt sich's aus, bei manchen kommt es an die Oberfläche und dann stehen wir fassungslos davor, wie brutal Menschen zu anderen sein können. Und das durchzieht alle Bereiche unseres Lebens, das macht auch nicht Halt vor den Familien. Wie viel Gewalt, wie viel Elend, psychische, physische, körperliche Gewalt findet in Familien statt. Also wir brauchen nicht die großen Kriege, um klar zu kriegen, dass es nicht so richtig gut bestellt ist um unsere Welt, sondern es reicht, wenn wir unser eigenes Leben reinschauen. Und es gibt viele Studien, die belegen, dass eine Ursache, ein Grundübel von vielem unser Egoismus ist. Dass wir uns selbst zum Nabel der Welt erklären, dass wir in der Mitte stehen und alle anderen haben für uns da zu sein und die Welt hat für uns da zu sein. Und uns muss es gut gehen und Hauptsache wir stehen obendran. Wir sind der Nabel der Welt und die ganze Welt dreht sich um mich. Und vermutlich würden jetzt viele von euch zustimmen und sagen, ja, das stimmt. Die anderen sind ganz schön egoistisch. Wenn die anderen sich doch ein bisschen mehr um mich kümmern würden, dann wäre es in der Welt wesentlich besser. Also wir sind mittendrin. Auch wir gehören dazu, dass wir sehr egoistisch unterwegs sind und am Ende gerne wollen, dass es uns gut geht. Manchmal sind wir egoistischer, als wir es vielleicht selbst wahrhaben wollen. Und deshalb, das Problem ist, dass wir immer Teil sind der Probleme dieser Welt. Dass wir hineinverstrickt sind in viel Schuld, in viel Elend, das auf dieser Welt geschieht. Und manchmal überblicken wir die Folgen gar nicht dessen, was wir tun. Es kann sein, dass wir irgendetwas tun und wir denken, wir tun damit etwas Gutes. Und durch das, was wir tun, geschieht irgendwo in einem anderen Eck der Welt Unrecht. Stichwort Lieferkettengesetz. Zum Beispiel, dass wir günstige Kleidung haben und andere dafür unter unmenschlichen Bedingungen schuften müssen. Nur ein kleines Beispiel, wie verkettet, wie verquickt die Welt ist. Und wir sind mittendrin. Wir tun oft nicht das, was wir tun sollten, und wir tun oft nicht mal das, was wir eigentlich tun wollten. Sondern wir verstricken uns und wir tun Dinge, die wir uns selbst nicht zugetraut hätten. Und wir tun Dinge, die alles andere als gut sind. Und manchmal sagen wir auch, wie kann das sein? Ich wollte eigentlich was Gutes tun und ich habe das Schlechte getan. Es ist so komplex, so kompliziert. Und auch Christen sind mittendrin. Vor kurzem wurde ja diese Studie veröffentlicht, diese Forumstudie über sexuelle Gewalt in den Kirchen. Auch Christen sind mittendrin in diesem Elend und es ist katastrophal, was sich auch im Raum der Kirche vollzieht. Wir sind nicht außen vor. Und besonders erschreckend finde ich, dass es immer wieder passiert, dass Opfer zu Tätern werden, dass die, denen selbst Leid zugefügt wurde, dass sie selbst plötzlich die werden, die anderen Leid zufügen und die manchmal das, was ihnen selbst angetan wurde, dann anderen antun. Es ist eine Katastrophe. Es ist ein Teufelskreis. Und zu diesem Teufelskreis gibt es ein Spiel, nämlich das Schuldverschiebespiel. Wenn es nämlich um die Frage geht, wer ist jetzt eigentlich schuld an dieser ganzen Geschichte, dann wird diese Schuld immer schön weitergegeben. Dann sagen wir vielleicht, naja, wir sind ja nicht schuld am Elend dieser Welt, sondern das sind ja die Großen, die Mächtigen, das sind die Konzerne, das sind die Politiker, die sich nicht einigen können. Wir doch nicht, was sollen wir schon ausrichten? Oder vielleicht sagen Kinder, ja Moment, kann ich doch nichts dafür, meine Eltern haben mich so geprägt, die sind schuld. Oder wenn ich in der Schule nicht gut bin, ja, der Lehrer hätte halt mal es mir besser beigebracht. Also wir sind immer dabei, Schuld auf andere zu verschieben und sie von uns wegzuschieben. Und das ist auch so ein Spiel, das läuft. Interessanterweise gibt es in der Bibel eine Aussage und ich halte die für sehr wahr. Da sagt einmal im Neuen Testament der Apostel Paulus, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Natürlich tun viele Menschen auch viel Gutes und jeder von uns tut auch Gutes. Aber es gibt eben niemanden, der nur Gutes tut, sondern es ist immer so, dass wir auch Dinge tun, mit denen wir anderen schaden, mit denen wir andere verletzen. Das ist eine harte Anschuldigung. Das ist schwierig, diese Aussage. Und die Frage ist dann nicht, merken wir das? Vielleicht fühlen wir uns eigentlich ganz gut und denken, ich tue doch viel Gutes. Ich versuche doch, mit den Menschen gut klarzukommen. Ich versuche doch, nett zu sein zu anderen. Und das ist doch alles okay. Es gibt viele Menschen, die haben kein Unrechtsbewusstsein, die haben auch kein Schuldbewusstsein. Es gibt andere, die fühlen sich immer schuldig, ja, selbst wenn sie was Gutes getan haben. Also es hängt auch sehr mit unserer Persönlichkeit zusammen, wie wir mit Schuld oder nicht Schuld umgehen oder auch Schuldgefühlen umgehen. Nicht jedes Schuldgefühl hat ja automatisch was mit Schuld zu tun. Aber manchmal merken wir gar nicht, wo wir schuldig geworden sind an anderen oder sogar an Gott. Und ist es deshalb weniger wichtig? Vor einiger Zeit war ich bei meiner Ärztin, weil es mir nicht so ganz so gut ging. Ich war irgendwo in der Apotheke, weil mein Blutdruck ein bisschen hoch war und da bin ich dahin und dann sagt die Dame in der Apotheke, jetzt ruf mal einen Rettungswagen. Und ich dachte, was ist denn das? Ich fühle mich doch ganz gut. Und dann bin ich also irgendwie durch die Maschinerie gekommen, irgendwann dann wieder bei meiner Ärztin und dann habe ich ihr das auch gesagt. Ich habe mich eigentlich die ganze Zeit gut gefühlt. Und dann hat sie gesagt, ja, Ihnen geht's gefühlt gut, aber gemessen schlecht. Ihnen geht's gefühlt gut, aber gemessen schlecht. Und das ist das, was die Bibel uns mitgibt. Dass sie uns sagt, vielleicht geht's dir gefühlt gut, aber gemessen an dem, was du tust, an der Gesamtsumme deines Lebens schlecht. Manchmal geht es uns auch gefühlt schlecht, weil wir den Eindruck haben, wir kriegen es nicht hin. Und vielleicht, je nachdem, wie unsere Antenne ist, merken wir auch manchmal mit dem, was wir tun, das sollten wir Gott am besten nicht unter die Augen treten. Da ist keiner, der Gutes tut, nicht einer. Und diese Spirale der Schuld, die betrifft uns alle, dieser Teufelskreis. Und wir erleben es an vielen Auswirkungen, in der Ukraine, in Russland, in diesem unsäglichen Krieg, in Israel, in Gaza. Ich habe vor einigen Jahren, kurz nach dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien, war ich in Bosnien. Und da habe ich mit einer alten Frau gesprochen. Und diese Frau hat mir zu verstehen gegeben, dass sie die Einzige ist aus ihrer gesamten Familie, die Einzige, die überlebt hat. Alle anderen sind in diesem Krieg umgekommen. Und man kann erahnen, was das heißt. Und man kann erahnen, was dort passiert, auch jetzt, ob in Israel oder in der Ukraine, wie lange es dauern wird, dass Menschen, die als Nachbarn zusammengelegt haben, sich jemals wieder unter die Augen treten können, ohne sich umbringen zu wollen. Aber wenn es dann um den Schuldigen geht, dann sind wir eben wieder ganz schnell dabei zu sagen, die haben doch angefangen, ich war es doch nicht, ich habe ja nur reagiert. Und das passiert im Großen und im Kleinen. Der andere, der war's. Das lernen wir schon als Kind, der war's. Gott leidet, wenn Unrecht geschieht. Gott leidet, wenn Menschen leiden. Gott leidet, wenn Böses geschieht in unserer Welt. Gott leidet unter dem Leid dieser Welt. Gott leidet, wo wir andere verletzen, egal ob mit Worten oder mit Taten. Gott leidet unter uns. Es gibt ja dieses Glaubensbekenntnis, das in der Kirche oft gesprochen wird. Und in diesem Glaubensbekenntnis heißt es einmal, gelitten unter Pontius Pilatus. Also Jesus hat gelitten unter Pontius Pilatus. Und manchmal denke ich, es könnte genauso gut mein Name dort stehen. Gelitten unter Klaus Göttler. Gelitten unter, und ihr könnt euren Namen einsetzen. Er leidet nicht nur unter Pontius Pilatus, sondern er hat auch unter uns gelitten. Und das Ergebnis? Eigentlich könnte man meinen, jetzt startet Gott seinen göttlichen Rachefeldzug und jetzt kommt die große Abrechnung. Und jetzt holt Gott die Keule aus der Tasche und sagt so, und jetzt richte ich diese Welt und ich sorge dafür, dass die Dinge wieder ins Lot kommen. Gott rächt sich und er zieht die Schuldigen zur Verantwortung. So wäre es zumindest in Hollywood. Ja, diese Hollywood-Streifen, wo man immer weiß, am Schluss gewinnt der Gute. Das ist ja auch beruhigend für die Seele, wenn man weiß, am Schluss kommt dann der Held durch im großen Showdown. Am Ende gewinnt der Gute. Aber Jesus sagt, ich bin nicht gekommen in diese Welt, um sie zu verurteilen, um sie zu richten, sondern ich bin in diese Welt gekommen, um sie zu retten. Und das heißt, dass Jesus gekommen ist, um diesem Teufelskreis und diesem Schuldverschiebespiel ein Ende zu setzen. Und er sagt, ich war's. Ich nehme diese Schuld auf mich, schiebt sie auf mich, dass dieses elende Schuldverschiebespiel endlich ein Ende hat. Schiebt es auf mich. Ich bin der Sündenbock. Ich nehme das auf mich. Ich bin schuld, damit dieses grausames Spiel ein Ende hat. Und damit schafft Jesus Versöhnung, Veränderung, Versöhnung mit Gott, dass wir Gott wieder unter die Augen treten können, dass Gott uns so liebevoll anschaut, wie er Jesus, seinen eigenen Sohn, der nie etwas Unrechtes getan hat, wie er ihn angeschaut hat. Und das ist unser Ausweg. Das ist der Ausweg aus diesem grausamen Kreislauf. Das ist der Ausweg aus diesem Teufelskreis. Und das ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Nicht nur für die Menschen damals, nicht nur für einen Pilatus, nicht nur für andere, sondern auch für uns. So wie wir es gestern schon gehört haben, Jesus, Jeshua, Gott rettet. Das ist sein Name. Gott rettet. Und er tut es durch Jesus. Er schickt seinen Retter, er schickt seinen Lebensretter in diese Welt, um uns zu erretten. Und dann erleben wir diese himmlische Rettung. Und dann erleben wir, was es heißt, begnadigt zu sein, Gnade zu erfahren. Dass wir einen Gott erleben, der nicht Gleiches mit Gleichem vergilt, der uns mit Liebe begegnet und der uns vergibt. Und der uns deutlich macht, du kannst immer wieder neu anfangen. Es gibt nie einen Punkt, wo du mich so enttäuschen könntest, dass ich sage, jetzt lass mich in Ruhe. Denn Gott hat sich nie getäuscht in uns. Gott wusste immer, wie es um uns steht. Das heißt nicht, dass wir uns nicht anstrengen und bemühen, Gutes zu tun und dass wir Ja, auch dieser Liebe von Gott irgendwie gerecht werden wollen und sagen wollen, hey, ich möchte, dass diese Liebe in meinem Leben abfärbt. Aber so sehr wir uns bemühen, wir werden es nie perfekt hinkriegen. Aber wir können immer wieder neu beginnen. Das macht diese Rettungsaktion von Jesus möglich. Es sind die größten Heldengeschichten, wenn ein Mensch stirbt für einen anderen. Und es ist die Geschichte von Jesus Christus. Es ist keine einfache Heldengeschichte, sondern es ist die Geschichte von dem, der die Welt rettet. Der Sohn Gottes stirbt für die Rettung der Welt und auch für mich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn Jesus Christus gab, damit alle, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Denn ich bin nicht gekommen, so sagt Jesus, in diese Welt, um sie zu verurteilen, zu richten, sondern ich bin gekommen, um sie zu retten. Ist das logisch, was Jesus tut? Es ist ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, dass das, was Jesus tut, dass es der Schlüssel ist für unser Leben, dass es der Ausweg ist für unser Leben und dass es der Fluchtweg ist zu Gott. Es ist nicht logisch. Es ist Liebe. Liebe ist nicht logisch. Und es ist die Liebe Gottes, die ihn in diese Welt getrieben hat. Und es ist seine Liebe, die nicht ablässt von uns und die uns immer und immer und immer wieder vergibt. Und Jesus lädt uns ein, dass wir ihm vertrauen, allen, die ihm glauben, alle, die an ihn glauben, alle, die ihm vertrauen. Ich finde, es gibt einen Unterschied, ob wir sagen, ich glaube an Jesus oder ob wir sagen, ich glaube Jesus. Ich vertraue Jesus. Ich vertraue dir, dass du das getan hast. Das ist nichts Abstraktes. Das ist nicht irgendeine Lehre, nicht eine Ideologie, sondern es ist mein Leben. Ich vertraue dir. Es ist eine Beziehung, die Gott stiftet und schenkt und in die wir einsteigen können und Gott freut sich, mit uns unterwegs zu sein. Und wir werden immer wieder sagen, Jesus, ich werde immer wieder schuldig. So sehr ich mich bemühe, ich kriege es nicht hin. Ich werde immer wieder schuldig und ich trage bei zum Unfrieden dieser Welt. Das müssen wir immer wieder anerkennen und bekennen. Und ich glaube dir, selbst wenn es mir gefühlt gut geht und ich den Eindruck habe, ich mache gefühlt alles richtig, dass es oft gemessen schlecht ist und dass ich weit entfernt bin vom Standard Gottes, von dem, was er für richtig erachtet. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Rettung. Ich brauche einen Retter. Ich kann mich nicht selbst am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Ich brauche Hilfe. Und ich glaube, dass du, Jesus, meine Rettung bist. Ich vertraue mich dir an. So wie jeder, der Rettung braucht, sich seinen Rettern anvertrauen muss, dass sie ihm helfen können. Ich vertraue Jesus. Ich habe es gestern Abend schon gesagt, wir werden an jedem Abend immer ein Gebet anbieten. Und dieses Gebet ist ein Gebet, mit dem ich Jesus einlade, indem ich den Retter einlade, in mein Leben zu kommen und mein Leben zu verändern. Und beten ist so einfach. Ich kann einfach loslegen, mit Gott reden, so wie mir der Schnabel gewachsen ist, und mit ihm sprechen. Und ihn einladen und sagen, Jesus, du siehst mein Leben. Du siehst, wo es gelingt und du siehst auch, wo es richtig, richtig schief geht. Und ich bitte dich, dass du hineinkommst in mein Leben und dass du es veränderst. Und ich bitte dich, dass du mit deiner Liebe hineinkommst. Und ich möchte auch heute Abend dieses Gebet sprechen und ich lade dich ein, wenn du sagst, ja, ich möchte das. Ich möchte von dieser Rettungsaktion Gottes profitieren. Ich weiß, dass in meinem Leben nicht alles rund läuft. Und ich möchte mich gerne Jesus anvertrauen, dem Retter, dem Lebensretter. Und ich möchte sagen, Jesus, nimm mein Leben und mach du etwas draus. Und hilf mir, dass ich mein Leben besser hinkriege. Aber kümmere du dich bitte auch um das, was in meinem Leben völlig daneben ist. Kümmere du dich um die Schuld meines Lebens. Und das ist ein einfaches Gebet, das ich sprechen möchte. Ihr findet es hier an der Leinwand. Und ich bete dieses Gebet laut und ich lade dich ein, wenn du sagst, ich möchte gerne, dass Jesus in meinem Leben präsent ist. Ich möchte gerne vom von diesem Lebensretter profitieren. Ich möchte gerne von dieser Rettungsaktion profitieren. Dann lade ich dich ein, dass du dieses Gebet zu deinem Gebet machst, dass du einfach in der Stille so dieses Gebet für dich sprichst und sagst, Jesus, ich lade dich ein, komm zu mir. Manchmal hilft es auch, dass wir darüber sprechen. Wir haben hier hinten, ihr seht, dieses Kreuz nachher, das angeleuchtet ist, hier in der Ecke. Und ich lade euch sehr ein, wenn ihr sagt, jawohl, wenn ihr euch angesprochen gefühlt habt oder merkt, Gott hat in mein Leben gesprochen, dass ihr einfach zu diesem Kreuz kommt. Da werden Mitarbeiter sein, die auch gerne nochmal für euch beten, mit euch beten, die euch gerne auch nochmal was mitgeben zum Lesen oder euch helfen, irgendwo auch vielleicht einen Platz zu finden, wo man mehr über Gott erfährt, wenn ihr nicht schon irgendwo in einer Gemeinde seid. Das sind fantastische Gemeinden, die das hier veranstalten. Es gibt einige mehr, also ich glaube, es gibt für jeden einen schönen Ort, wo er sein kann, mit anderen Christinnen und Christen gemeinsam unterwegs zu sein. Also da findet ihr Menschen, die euch mit Rat und Tat zur Seite stehen oder vielleicht auch selber nochmal sagen, wie sie es erlebt haben, warum sie Christen sind und warum es ihnen so wichtig ist, hier dabei zu sein und das nicht nur für sich zu behalten, sondern auch anderen zu erzählen. Ich möchte dieses Gebet sprechen und ich lade dich ein, wenn du sagst, jawohl, ich möchte dieses Gebet heute Abend sprechen, herzliche Einladung. Wir beten es jeden Abend, wenn du sagst, das geht mir jetzt ein bisschen schnell, morgen Abend bete ich es wieder, übermorgen auch, kein Stress. Aber wenn du sagst, jetzt ist es dran, dann lade ich dich ein, jetzt das Gebet mit mir zu sprechen. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich möchte dir mein Leben geben. Du gibst meinem Leben einen Sinn. Du verbindest mich mit Gott. Du schenkst mir Hoffnung. Du zeigst mir, wer ich bin. Heile meine Verletzungen. Vergib mir meine Schuld. Mit dir möchte ich meine Zukunft gestalten. Ich möchte dich besser kennenlernen. Jesus, ich lade dich in mein Leben ein. Amen. Und wenn ihr dieses Gebet von Herzen gesprochen habt, dann sage ich euch das im Namen Gottes zu. Ihr gehört zu ihm. Und diese Rettungsaktion von Jesus war nicht vergeblich, sondern sie war für dich. Und ihr gehört zusammen. Und Jesus freut sich, in deinem Leben unterwegs zu sein, mit dir gemeinsam unterwegs zu sein und sich auch um die Themen zu kümmern, die uns das Leben manchmal so richtig schwer machen. Jesus bleibt an deiner Seite. Wir werden nochmal ein Lied hören, Blessing. Es geht um den Segen, das ist was Schönes. Segen heißt, dass Gott seine Kraft in unser Leben spricht und mit uns unterwegs ist. Und das können wir von tiefstem Herzen jetzt auch so hören und annehmen. Wir hören nochmal. Feel good.